Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. Mit der heutigen Hörspielfolge Autodieben auf der Spur aus der Reihe Captain Blitz schließen wir den Themenblock über Identitätsdiebstahl ab. Nachdem wir in der allerersten Folge von den drei Ausrufezeichen beim Geschädigten des Identitätsdiebstahls dabei gewesen waren, bei der TKGG-Folge zumindest eine kurze Befragung der drei Leute durchgeführt haben, geht es hier in der heutigen Folge um etwas anderes. Der Geschädigte, mit dem haben wir nichts zu tun, und es wird auch nicht die Identität von Menschen gestohlen, sondern die von Fahrzeugen. Hallo Heike.
Hallo Marc. Bei den Autodieben handelt es sich um Folge 12 der Captain Blitz-Reihe und die ist 1984 erschienen. Soweit mir bekannt ist, gibt es dazu keine Buchvorlage. Auf dem Cover sehen wir zwei der Captain Blitz-Bande. Ich gehe mal davon aus, dass es wahrscheinlich Captain Blitz und Paco sind. Aber so richtig kann ich die in diesen gezeichneten Bildern nie unterscheiden. Die beiden Kinder sind jedenfalls im Vordergrund zu sehen. Im Hintergrund sehen wir den Schrottplatz, auf dem große Teile dieser Episode spielen, inklusive des Krans mit Laufkatze, wie Captain Blitz es ja bezeichnet. Und wir sehen auch noch den Schrottplatzbesitzer Jan van Timpen, wie er hier in der Kassette beschrieben ist. Ein Kleiderschrank, sehr extrem muskulöse Arme, die man auch deutlich sehen kann, weil er ein ärmelloses Oberteil trägt. Er droht den Kindern mit der Faust und er hat auch noch einen riesigen Schraubenschlüssel in der anderen Hand. Ehrlich gesagt, obwohl Jan van Timpen genau so beschrieben ist, habe ich mir den nie so vorgestellt, weil die Stimme für mich das Ganze überlagert hat und für mich hatte der eine ganz normale Statur, weder war der besonders groß noch besonders breit, aber offensichtlich passt das Cover hier doch ganz gut zur Beschreibung, auch wenn es in meinem Kopfkino anders aussieht. Im Klappentext erfahren wir, dass es um eine Autoschieberbande geht und offensichtlich Cabrios gestohlen werden. Vielmehr verrät uns der Klappentext noch nicht. Das Hörspiel hat eine Länge von etwa 35 Minuten. Und die erzählte Zeit finde ich wieder schwer zu schätzen, da ich manchmal nicht weiß, ob die ganzen Ereignisse sich an einem Tag abspielen oder sich auf mehrere Tage verteilen. Ich würde mal sagen, die Handlung läuft über 4 Tage.
Auch in dieser Captain Blitz-Folge gibt es wieder das kleine Kriminallexikon. Diesmal ist es aber kein Thema, was etwas mit dem Fall zu tun hat, wie bei anderen Folgen. Diesmal geht es um das allgemeine Thema Alibi. Es ist zum Beispiel die Rede von einem Verdächtigen, der zwar ein Alibi für ein Verbrechen vorweisen kann, allerdings weist dieses Alibi viel zu viele Details auf. Er war im Kino, er weiß noch, wo er gesessen hat, wie viel die Karte gekostet hat. Ich glaube, er weiß auch noch, welche Werbung vor dem Film lief und solche Kleinigkeiten, die man wahrscheinlich eine Stunde nach dem Kinobesuch schon wieder vergessen hat. Der Tag, für den er ein Alibi braucht, ist schon länger her. Allerdings kann er auf Nachfrage nicht sagen, wie diese ganzen Details im Kinobesuch letzte Woche ausgesehen haben. Und so haben sie ihn dann schlussendlich überführt. In der Hörspielfolge allerdings geht es überhaupt nicht um Alibis. Die Geschichte beginnt mit einem Telefonat. Jan van Timpen ruft bei einer Frau Finkelbein an und es ist ein recht unverdächtiges Telefonat. Er möchte nämlich ein Auto kaufen und fragt, ob sie jetzt endlich die Papiere hat. Es klingt also so, als habe er schon einmal mit ihr gesprochen. Das Gespräch geht dann ein bisschen hin und her. Und Jan van Timpen sagt, er käme am Nachmittag vorbei, bringt das Bargeld und holt alles ab. Wir bekommen das Telefonat nur einseitig mit. Wir hören also nur Jan van Timpen, Frau Finkelbein nicht. Im Hintergrund gibt es ein metallisches Geräusch, was ich nie zuordnen konnte. Das kommt im Hörspiel aber noch häufiger vor. Und in einer der späteren Szenen merken wir dann, das ist ein charakteristisches Geräusch für den Schrottplatz von Jan van Timpen. Wir müssen also hier nachträglich schließen, dass dieses Gespräch wohl aus seinem Büro herausgeführt wurde. Jan van Timpen spricht mit einem holländischen Akzent, so wie ich ihn von Rudi Carrell her kenne. Und der Sprecher von Jan van Timpen ist, wie ich sagen würde, der Haus- und Hofsprecher von Captain Blitz für die Nebenrollen, Bernd Stephan. Der spielt so ziemlich in jeder Folge irgendeinen Charakter, oft einen Verbrecher.
In Szene 2 tauchen jetzt auch die Kinder von der Captain Blitz-Bande auf. Wir treffen sie auf dem Schulweg, wahrscheinlich in der Straße, wo sie alle wohnen. Sie laufen Kommissar Meyer über den Weg, der gerade Probleme mit seinem Auto hat. Das springt nämlich nicht mehr an. Meyer beschwert sich erstmal, gerade heute wäre es total ungünstig, zu spät zu kommen. Im Präsidium würde doch eine Großaktion laufen gegen die Autoschieberbande, der die Polizei schon seit Monaten auf der Spur ist. Aber mit dem Auto ist nichts mehr zu machen. Captain Blitz schaut mal kurz unter die Motorhaube und diagnostiziert zielsicher, Ah, das ist der Verteilerfinger. Wenn wir den austauschen, dann wird das Auto wieder laufen. Wir können uns auch gerne nach der Schule drum kümmern. Im Moment ist mit dem Auto aber nichts mehr anzufangen. Jetzt kommt auch noch Paco dazu und berichtet, das Präsidium habe schon bei Ihnen angerufen, um nachzufragen, wo Maya denn bliebe. Das erklärt sich im Hörspiel jetzt nicht. Aus den Büchern weiß man, dass Kommissar Maya im gleichen Haus wohnt, in dem die Pizzeria liegt. Und das ist wohl auch auf dem Kommissariat bekannt. Außerdem hält sich Maya auch gerne mal in der Pizzeria auf, um dort seine Mittagspause zu verbringen oder sein Abendessen einzunehmen. Insofern hat das Präsidium einfach mal probiert, in der Pizzeria anzurufen und dort praktisch den Auftrag gestellt, mal nachzuforschen, wo Maya denn bleibt. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, wir befinden uns 1984 in der Vor-Handy-Zeit. Maya kriegt jetzt also noch mehr Stress, er muss dringend ins Präsidium und Blitz bietet ihm sein Fahrrad an. Er könnte ja ausnahmsweise mal bei Anke auf dem Gepäckträger mitfahren. Und Maya ist so gestresst, dass er sagt, das ist doch verboten, aber hey, ist ja Notfall, machen wir so. Captain Blitz verspricht jetzt noch, dass er am Nachmittag mal auf dem Schrottplatz sich umschauen wird nach einem neuen Verteilerfinger. Und so gehen jetzt alle an ihr Tagewerk.
Wir machen dann also einen kleinen Zeitsprung. Von der Schule bekommen wir diesmal nichts mit, sondern wir sind am Nachmittag und die Jungs sind auf dem Autofriedhof, auf dem Schrottplatz. Anke ist nicht dabei. Wie wir später erfahren werden, interessiert sie sich einfach nicht für Technik. Sie hatte wohl einfach keinen Bock mitzukommen. Hier ist jetzt die Rede von dieser von dir schon angesprochenen Laufkatze. Wir hören auch das Geräusch, was bei Jan van Timpen im Hintergrund lief, als er telefoniert hatte. Blitz erklärt, das ist ein horizontal laufender Kran und der transportiert Schrottautos auf einen großen Lastkahn, der auf dem Rhein liegt. Wir erinnern uns, die Captain Blitzstadt ist ja Duisburg und Jan van Timpen hat ein Grundstück dann am Binnenhafen. Dann fährt ein Cabrio vor und der Besitzer Jan van Timpen springt heraus und raunzt die Kinder erstmal an, was sie denn hier wollen. Paco kriegt's mit der Angst zu tun und verdrückt sich. Das macht er gerne mal in den Captain Blitz-Folgen, zum Beispiel beim Gift im Schöneichenwald tut er das auch. Oft ist es aber auch nützlich, dass Paco wegrennt. Bei der Giftfolge kann er sie dann später befreien und auch hier wird er gleich etwas Wichtiges beobachten können. Matti ist in dieser Szene sehr vorlaut, das passt ja zu seinem Charakter. Er ist ja der Kleinste der Gruppe und er will immer größer erscheinen, wie er ist und das versucht er mit seinem Mundwerk wegzumachen. Hier haut er einen Spruch nach dem anderen raus. Blitz ist recht vernünftig und erklärt jetzt Jan van Timpen zuerst mal, warum die Kinder überhaupt hier sind. Sie suchen nämlich einen Verteilerfinger für ein ganz bestimmtes Automodell und wollen sich einfach nur mal umschauen. Sie würden ihn auch selber ausbauen. Es wäre also gar keine Arbeit für Jan van Timpen. Schlussendlich dürfen sie dann und finden auch das entsprechende Bauteil. Als der Besitzer weg ist, kommt Paco wieder zurück und teilt ihn mit. Er hat beobachtet, wie in einem Schuppen 5 Cabrios stehen. Und eins davon wird sogar umgespritzt. Und weil es ja erst ein paar Stunden her ist, dass die Freunde von Kommissar Meyer von einer Autoschieberbande erfahren haben, liegt der Gedanke jetzt für die Captain Blitzbande nahe, vielleicht hat Jan van Timpen was damit zu tun und er spritzt hier geklaute Autos um. Das wollen sie jetzt unbedingt ihrem väterlichen Freund mitteilen.
Die nächste Szene ist wieder eine, in der keiner von der Captain Blitzbande dabei ist. Wir treffen Jan van Timpen irgendwo in einer Kneipe, wo er sich mit jemand ihm Unbekanntem trifft, der auch wieder ein Auto zu verkaufen hat. Aus dem Gespräch geht hervor, es ist ein nagelneues Auto, aber leider hat es kürzlich einen Unfall und ist nur noch Schrott. Die beiden verhandeln ein bisschen hin und her, was Jan van Timpen denn für dieses Schrottauto noch bezahlen soll. Er startet mit einem Angebot von 200 Mark. Der andere sagt, ja, aber es ist doch noch so viel Gutes drin, was man als Ersatzteil benutzen könnte. Und schlussendlich einigen sie sich auf einen Kaufpreis von 600 Mark, wenn Jan van Timpen auch noch die Winterreifen mit dazu bekommt. Eigentlich ist diese Szene relativ inhaltsleer. Es geht wirklich nur um diesen Autoverkauf, aber dafür wird ziemlich viel rumgeplänkelt. Der Verkäufer schwafelt auch noch eine ganze Weile rum, wo genau er diesen Unfall hatte, auf der B55. Das ist jetzt auch wieder ein Detail, das die Captain Blitzstadt verortet. Die B55 führt nämlich von Jülich über Köln nach Reda-Wiedenbrück und liegt so grob im Umkreis von Duisburg. Des Weiteren besteht Jan van Timpen auch ziemlich penetrant auf den Papieren, des Autos. Das geht oft hin und her, dass Jan van Timpen die gleich am Anfang des Gesprächs schon mal an sich nimmt und der Verkäufer die ganze Zeit fordert, nee, wenn wir uns hier nicht einig werden, geben Sie mir bitte mal meine Papiere wieder zurück. Andererseits ist diese Szene immer noch nicht wirklich auffällig, denn Jan van Timpen kauft ein Schrottauto, er betreibt einen Schrottplatz, das ist sein Job. Insofern haben wir hier immer noch keinen Anhaltspunkt, dass Jan van Timpen irgendwie jemand sein könnte, den Captain Blitz und seine Freunde überführen müssten.
Wie das zeitlich jetzt mit der nächsten Szene zusammenhängt, kommt im Hörspiel nicht raus. Auf jeden Fall hat Captain Blitz jetzt den Verteilerfinger in Meyers Auto eingebaut. Der Wagen läuft wieder. Dieses Problem ist also geklärt. Anke ist jetzt auch dazugekommen und sie will jetzt informiert werden. Jetzt reden Captain Blitz, Matti und Paco mal wild durcheinander. Dieses Stilmittel kennen wir. Das wird zum Beispiel auch beim Gespenst in der Kommode vorkommen. Das macht Captain Blitz ganz gerne mal, dass man also nicht wirklich mitkriegt, worum es geht. Und Kommissar Meyer schreitet dann irgendwann ein, nimmt die Gesprächsführung an sich und erzählt Anke zuerst mal, was denn da jetzt eigentlich passiert ist. Aber mit Blitz Verdacht, dass Jan van Timpen etwas mit der Autoschieberbande zu tun hat, räumt er auf. Das kann nämlich nicht sein, denn die Polizei habe den Schrottplatzbesitzer natürlich auch überprüft. Aber alle Wagen, die er hat, die nicht Schrott sind, da sind alle Papiere wirklich lupenrein. Die Kfz-Scheine, die Kfz-Briefe, da ist nirgendwo etwas zu sehen von einer Fälschung. Die Autos gehören ganz offiziell Jan van Timpen. Insofern, das wäre eine falsche Spur. Die Kinder sind allerdings nicht ganz überzeugt und sie drängen jetzt auf Kommissar Meyer ein, ob er ihnen denn nicht die Adresse des Verkäufers des letzten Wagens geben kann. Wenn doch an der ganzen Sache nichts dran ist, und jetzt schlagen sie Meyer mit seinen eigenen Worten, dann kann das ja auch nicht gefährlich sein. Und Meyer gibt ihnen dann die Adresse einer Kommerzienrätin Finkelbein, die Jan van Timpen ein Cabrio verkauft hat.
Kommerzienrätin? Das habe ich jetzt mal nachgeguckt, was das denn für ein Titel ist. Den gibt es an sich gar nicht. Es gibt den Titel des Kommerzienrates und die Ehefrau dieses Kommerzienrates war dann automatisch die Frau Kommerzienrätin. Und Kommerzienrat ist ein Ehrentitel, der praktisch käuflich ist. Es ist nämlich ein Ehrentitel für Kaufleute, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwohl verdient gemacht haben. In der Regel dadurch, dass sie größere Geldsummen für das Gemeinwohl gespendet haben. In Deutschland wurde dieser Titel schon vor dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft. In Österreich existiert er allerdings heute noch. Blitz, Matti und Anke machen sich jetzt also auf den Weg zu Frau Kommerzienrätin Finkelbein. Paco ist aus irgendwelchen Gründen nicht dabei. Wahrscheinlich muss er wieder in der Pizzeria helfen. Frau Finkelbein öffnet, ist erstmal abweisend. Da stehen drei ihr unbekannte Kinder. Was wollen die von mir? Wollen sie uns nicht reinbitten? Nö, warum? Ich kenne euch doch gar nicht. Aber Anke hat jetzt den rettenden Einfall. Sie erfindet nämlich eine Notlüge und behauptet, sie wären auf Schnitzeljagd. Und da taut Frau Finkelbein erstmal ein bisschen auf und ist ganz interessiert, oh, seit wann können denn jetzt auch Mädchen bei den Pfadfindern mitmachen? Und Anke improvisiert, seit letztem Jahr März. Frau Finkelbein bittet die Kinder jetzt doch in ihre Wohnung herein und lässt erkennen, dass sie das sehr gut findet, dass Mädchen jetzt auch bei den Pfadfindern mitmachen dürfen. Zu ihrer Zeit, als sie jung war, musste sie sich ja mit so scheußlichen Dingen wie Häkeln, Puppen und Kochen lernen beschäftigen. Das hat ja alles so überhaupt keinen Spaß gemacht. Ganz im Gegensatz anscheinend zu Anne Kieran, die ja immer als das Hausmütterchen gezeichnet wird, zumindest in den Classics-Folgen. Des Weiteren erlaubt Frau Finkelbein den Kindern jetzt auch noch, sie mit Frau Finke abzukürzen. Der Name hat sie auch schon immer gestört. Es handelt sich hier offensichtlich um eine ganz patente Frau, die sich anscheinend nicht auf ihrem Titel bzw. dem Titel ihres Ehemannes, der Kommerzienrätin, ausruhen will. Blitz lenkt jetzt das Gespräch wieder in die Bahnen, die sie eigentlich interessieren, unter dem Deckmantel ihrer Schnitzeljagd. Wird dann mal gefragt, Frau Finke, haben Sie denn ein Auto? Nein. Hatten Sie denn schon mal eins? Ja. War das ein Cabrio? Und da riecht die Kommerzienrätin dann doch Lunte. Die Fragen sind ja jetzt doch zu speziell für eine random Schnitzeljagd, zumal gestern auch schon jemand von der Polizei bei ihr angerufen hat und sie nach ihrem Cabrio gefragt hat. Alte Leute sind ja jetzt nicht per se verkalkt, also sie will jetzt mal wissen, was die Kinder denn eigentlich von ihr wollen. Und Anke gibt jetzt zu, das mit den Pfadfindern war eine Notlüge. sie kann gar nicht sagen, ob das, worüber sich Frau Finke so gefreut hat, dass nämlich Mädchen jetzt schon zu den Pfadfindern gehen könnten, überhaupt stimmt. Sie wären ja eigentlich nur auf Verbrecherjagd. Ich habe mal kurz recherchiert, also das mit den Pfadfinderinnen hat sich Anke nicht ausgedacht. Es gibt seit dem Beginn der Bewegung im frühen 20. Jahrhundert auch schon Pfadfinderinnen. Allerdings gibt es sehr viele verschiedene Verbände und Vereinigungen und meistens haben sich dann parallel auch Pfadfinderinnenverbände gegründet, die dann exklusiv nur für Mädchen waren, im Gegensatz zu den Pfadfinderverbünden nur für Jungs. Die Deutsche Pfadfindergemeinschaft St. Georg ist seit 1971 tatsächlich schon koedukativ. Das heißt, da dürfen die Mädchen auch seit den 70er Jahren schon mitmachen. Wäre also 84 ein alter Hut gewesen, praktisch. Auf der anderen Seite hat die Pfadfinderinnengesellschaft St. Georg 1982 noch einen Beschluss gefasst, dass sie nicht den Pfadfindern beitreten will, also dass sie eigenständig bleiben will. Heutzutage haben Mädchen also offenbar die Wahl, ob sie bei den exklusiv weiblichen Pfadfinderinnen mitmachen wollen oder doch koedukativ bei den Pfadfindern. Aber zurück bei Captain Blitz und Finke. Die Kinder erzählen Frau Finke, dass sie irgendwie diesen Jan van Timpen unter Verdacht haben. Und sie bekommen jetzt raus, irgendwas stimmt da tatsächlich nicht so ganz. Denn das Cabrio, das Frau Finke dem Schrotthändler vor kurzem verkauft hat, war tatsächlich auch nur noch Schrott. Sie hatte nämlich auch kürzlich einen Unfall, beziehungsweise das Auto alleine. Der Schneepflug hat es überrollt. Auch ein merkwürdiges Szenario, wie man sein Auto schrotten kann. Aber im Grunde ist es ja nicht verwunderlich, dass der Schrotthändler jetzt von Frau Finke ein Schrottauto kauft. Andererseits diese 5 niegelnagelneuen Cabrios, die Paco im Schuppen auf dem Schrottplatz hat rumstehen sehen, die stecken den Kindern doch immer noch quer in der Nase. Irgendwie ahnen sie, dass Jan van Timpen doch Dreck am Stecken haben muss.
In der nächsten Szene sind wir im Treff der Captain Blitzbande, der im Hinterhof des Bergmannschen Hauses ist. Es sind allerdings nur Blitz, Anke und Matti anwesend. Paco hat Hausarrest, denn seine Eltern haben jetzt herausgefunden, er war seit 3 Tagen nicht mehr in der Schule, er hat geschwänzt. Die Szene beginnt mit der Alarmanlage von Captain Blitz, hat in diesem Moment aber keine Bedeutung, das ist nur für den Hörer, dass er weiß, wo er ist. Erst als die Alarmanlage ein zweites Mal losgeht, hat es eine wirkliche Bewandtnis. Paco kommt nämlich über die Dächer in den Treff. Das wird auch öfters in den Folgen gemacht. Das scheint so ein Common Theme da zu sein, dass man wohl über Garagendächer von der Pizzeria zum Bergmannschen Haus bzw. in den Garten kommen kann. Den Plan, den Captain Blitz und seine Freunde gefasst haben, ist ganz normal für Kinderdetektive. Sie wollen Jan van Timpen beschatten. Und Paco bietet an, er würde dann die erste Schicht am nächsten Tag übernehmen, morgens. Er ist ja jetzt eh schon mal in der Übung mit dem Schuleschwänzen, dann kann er auch einfach noch den 4. Tag weitermachen. Jetzt wird uns als Hörer so langsam mal der Plan erklärt, den Captain Blitz sich überlegt hat, was hinter Jan van Timpens mutmaßlicher Gandoven-Karriere steckt. Er und Anke erklären also, dass der Schrotthändler wohl möglichst neue Autos kauft, die allerdings Schrott sind, also nicht mehr fahrbereit. So kommt er dann an die Originalpapiere. Dann lässt er diese Schrottautos irgendwo verschwinden. Wir wissen ja von der Laufkatze, dass es auf einen Schiffskahn kommt. Wahrscheinlich transportiert er sie irgendwo ins Ausland. Und dann klaut Jan van Timpen andere Autos vom selben Fabrikat. Und dann hat er ja Fahrzeugpapiere und Auto. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache, die er machen muss. Er muss nämlich die Identität klauen. Und zwar, in den Autos gibt es überall Fahrgestellnummern, heutzutage Fahrzeugidentifikationsnummern. Und die sind an mehreren Stellen angebracht, im Motorblock, an der Windschutzscheibe, an irgendwelchen Karosserieteilen. Und wenn Jan van Timpen nun in dem geklauten Auto die Fahrgestellnummer einträgt, die in den Fahrzeugpapieren steht, dann hat er die Papiere nie gefälscht, hat das Auto gefälscht und kann es als Gebrauchtwagen, würde ich mal sagen, weiterverkaufen. Wo jetzt genau die Fahrgestellnummern eingestanzt sind im Auto, das steht jetzt in den Papieren nicht. Aber Jan van Timpen als Autohändler wird das wohl wissen. Wahrscheinlich kann er da beim Hersteller anrufen oder es gibt irgendwo Listen oder Bücher, wo das drinsteht.
Der Plan wird am nächsten Tag sofort in die Tat umgesetzt. Paco hat die Schule geschwänzt und am Nachmittag kommen die anderen der Captain Blitz Bande, um ihn abzulösen. Er beschwert sich, es wäre so stinklangweilig gewesen, dass er genauso gut auch hätte in die Schule gehen können. Das Einzige, was passiert wäre, ist, dass Jan van Timpen seine Angestellten die ganze Zeit angebrüllt hätte. Aber just in dem Moment, wo sich Paco ausgelassen hat, dass ja nie was passiert, wenn er dabei ist, wird jetzt neuer Cabrio-Schrott angeliefert. Sofort auf das Reihenschiff verfrachtet und Blitz argwöhnt, okay, wenn meine Theorie stimmt, dann wird heute Nacht hier in der Stadt irgendwo ein Cabrio geklaut, damit Jan van Timpen das eben zusammen mit den Papieren dieses Schrott-Cabrios verkaufen kann. Die Beschattung muss also die Nacht über fortgesetzt werden.
In der nächsten Szene sind wir wahrscheinlich am frühen Nachmittag in der Pizzeria von Pacos Eltern. Die vier Kinder sind versammelt und auch Kommissar Meier. Meier nimmt sie aber jetzt nicht so ernst, nachdem sie ihm alles erzählt haben. Er flachst ein bisschen herum, was soll er denn tun? Vor jedes Cabrio einen Polizisten stellen, der es bewacht. Eigentlich kann er doch nur warten, bis Jan van Timpen ein Cabrio stiehlt und dann versuchen, den Ganoven zu überführen. Das wäre aber im Moment auch sehr schwierig, weil er hat über 30 Hinweise auf die Autoschieberbande und einfach nicht genügend Personal, um wirklich jeden Verdächtigen rund um die Uhr zu beschatten. Das bleibt also auch an den vier Kindern hängen und sie wollen die Beschattung auf die Nacht ausweiten.
Sie verteilen die Überwachung von Jan van Timpen jetzt anscheinend auch nochmal neu. Als auf dem Schrottplatz Feierabend gemacht wird und wir in die nächste Szene einsteigen, sind jetzt Blitz, Matti und Paco in Lauerstellung. Anke ist offensichtlich zwischendurch mal wieder nach Hause verschwunden. Jan van Timpen entdeckt die Kinder, die vor seinem Schrottplatz rumlungern, jagt sie zum Teufel. Die Kinder haben auch ziemlich viel Angst vor ihm, weil er sich wirklich ganz drohend vor ihnen aufbaut und flitzen irgendwie über den Zaun durch eine Lücke um die Ecke. Lassen sich aber nicht ganz abschütteln. Sie verstecken sich irgendwo, wo sie beobachten können, dass Jan van Timpen zwar jetzt den Schrottplatz verlässt, aber nur nach gegenüber in die Kneipe geht. Und glücklicherweise war jetzt Anke bei keiner Beschattungsaktion bisher so dabei, dass Jan van Timpen sie gesehen hätte. Die ist also noch unbekannt. Und deshalb wird Matti jetzt abkommandiert, Anke zu holen. Die soll doch in die Kneipe mal reingehen und sich mal umhören und umsehen, was Jan van Timpen denn da so treibt.
Das macht Anke auch und sie kann, genau wie der Hörer, ein Gespräch belauschen zwischen Jan van Timpen und einem Mann. Es ist die Rede von geklauten Cabrios, von Fahrgestellnummern, die umgeändert werden müssen. Und wir merken, dass Jan van Timpen so langsam das Muffensausen kriegt. Er will nämlich aus dem ganzen Geschäft aussteigen. Das lässt der andere Mann, der Boss ist, aber nicht zu. Er lacht hämisch. Als der Schrottplatzbesitzer dann auch noch von den Kindern erzählt, davor hat er schon gesagt, dass die Polizei mehrfach bei ihm war, wird aber der Boss hellhörig, denn er hat ja gesehen, wie Anke in die Kneipe kam. Und jetzt fragt er sie, wie alt sie ist. Sie lügt vor, dass sie 16 wäre, aber das glaubt er nicht so wirklich. Und er möchte sie jetzt ins Hinterzimmer in sein Büro drängen, um mal die Personalien zu überprüfen, wie er sagt. Jetzt schreitet aber Frau Finkelbein ein, denn die hat sich in der Kneipe quasi undercover eingeschlichen und hat schon seit mehreren Stunden das Ganze hier belauscht. Jan van Timpen erkennt die Frau Finkelbein auch wieder. Das wäre die mit dem Cabrio, was er gekauft hat. Und man merkt seiner Stimme an, dass er so langsam jetzt beginnt, die Nerven zu verlieren. Anke und Frau Finkelbein können aber die Kneipe unbeschadet verlassen.
Draußen bedankt sich Anke bei Frau Finke, dass die sie da rausgehauen hat. Und das wäre ein irrer Zufall, dass sie gerade da in dieser Kneipe war. Was Frau Finkelbein dann aber bestreitet, es war keineswegs ein Zufall. Sie hat sich die Kinder nämlich zum Vorbild genommen und wollte selbst jetzt auch mal ein bisschen Pfadfinder spielen. Sie hat sich nach Jan van Timpen erkundigt, rausgefunden, wo seine Stammkneipe ist und deshalb sich da mal umgehört und hat sich deshalb schon vor mehreren Stunden dort positioniert. Draußen treffen Anke und Frau Finkelbein jetzt auch wieder auf Matti, der beobachtet hat, dass inzwischen Jan van Timpen mit seinem Cabrio weggefahren ist. Und die Vermutung liegt nahe, wir haben ja schon gehört, er kriegt langsam kalte Füße, dass er sich jetzt auf sein Schiff zurückzieht und mit dem geklauten Cabrio und dem Cabrio-Schrott die Biege macht und nach Holland verschwindet. Das ist insofern schlecht, weil sich in der Zwischenzeit Blitz und Paco auf das Schiff geschlichen haben und sich da mal umsehen wollten. Und jetzt hängt natürlich in der Luft, wenn Jan van Timpen demnächst ablegt, könnten die beiden natürlich als blinde Passagiere unfreiwillig an Bord sein. Matti und Anke flitzen jetzt also sofort los zum Hafen, um festzustellen, ob sie die beiden anderen noch warnen können, während Frau Finke damit beauftragt wird, Kommissar Schlaumeier zu benachrichtigen.
Das Warnen klappt aber nicht mehr, denn Blitz und Paco sind auf dem Schiff. Wir sind in der Szene dabei, wie sie einen Schrottklumpen oder ein Schrottauto untersuchen. Und Paco kann die Fahrgestellnummer vorlesen. Die entspricht allerdings nicht den damaligen Normen, ist also wohl ausgedacht. Dann kommt Jan van Timpen mit seinem Cabrio. Das fährt er auch auf den Kahn, also genauso wie es ihre Freunde vermutet haben. Das Schiff legt ab und fährt den Rhein runter Richtung Holland mit Blitz und Paco an Bord.
Die nächste Szene ist jetzt schon wieder ohne eine der Captain Blitz Hauptfiguren. Wir sind nämlich auf dem Polizeipräsidium, bekommen mit, dass Meyer telefonisch ein Diebstahl gemeldet wird. Ein Cabrio wurde schon wieder geklaut und Meyer versichert dem Menschen am anderen Ende der Leitung, er ist sich ziemlich sicher, dass das Cabrio schnell wieder beschafft werden könnte. Er scheint jetzt dann doch der Spur der Kinder nachzugehen, dass Jan van Timpen da seine Finger mit drin hat. In dem Moment kommt Frau Finkelbein rein. Sie hat offensichtlich nicht sich dafür entschieden, den Kommissar anzurufen, sondern kommt gleich selbst im Präsidium vorbei. Ob sie sich davon stärkeren Nachdruck ihrer Forderung verspricht oder ob sie schlicht keine Telefonzelle in der Nähe gefunden hat, bleibt jetzt dahingestellt. Sie informiert Kommissar Meyer jedenfalls darüber, was Sache ist, dass Paco und Blitz auf dem Schiff von Jan van Timpen festsitzen. Und Meyer reagiert sofort und ruft einen Großeinsatz aus, beordert Bereitschaftspolizei zum Hafen und macht sich auch selbst gleich auf den Weg.
Auf dem Schiff wird es so langsam dramatisch, denn Jan van Timpen hat die Kinder entdeckt. Er nimmt sie gefangen. Blitz versucht die Situation noch dadurch zu retten, dass er sagt, die Polizei sei schon verständigt, Jan van Timpen solle also aufgeben. Und in der Tat, wir hören dann, wie ein Polizeiboot herankommt, mit Meyer an Bord, er hat ein Megafon und er fordert den Schrottplatzbesitzer zur Aufgabe auf. Im Hintergrund kommt auch noch ein lauter Hubschrauber. Jan van Timpen dreht es aber so langsam wirklich durch. Er fängt an rumzuschreien und er presst jetzt die Polizei. Die sollen alle abhauen, er will freie Fahrt nach Holland. Sonst schmeißt er eins der beiden Kinder in den Rhein, er hätte noch ein zweites. Während seines Geschreis gesteht Jan van Timpen auch noch, aber er gesteht nur, dass er die Autos transportiert hat. Alles andere, das hätten die anderen gemacht, also die eigentlichen Diebstähle. Der Hubschrauber dreht dann auch ab, er wird leiser und plötzlich erstirbt das Motorgeräusch des Bootes, denn in der ganzen Aufregung hat Blitz einfach den Benzinhahn zugedreht. Diese Chance nutzt Meyer aus seinem Boot, er gibt das Kommando zum Ändern und Jan van Timpen ist überwältigt.
Die nächste Szene findet am nächsten Tag in der Pizzeria statt. Alle Beteiligten haben sich dort versammelt und besprechen den Fall nochmal von allen Seiten. Nicht nur Captain Blitz und Kommissar Meyer sind da, sondern auch Frau Finkelbein. Anke fragt jetzt erstmal nach, wie das auf dem Schiff denn eigentlich so abgelaufen ist. Und Kommissar Meyer erzählt, dass Jan van Timpen noch versucht hat zu flüchten. Er ist vom Schiff ins Wasser gesprungen und hat versucht, nach Holland zu schwimmen. Das hat allerdings natürlich nicht geklappt. Er wurde rausgefischt und verhaftet. Ebenso auch der Rest der Bande sowie der Boss, das ist nämlich der Wirt von Jan van Timpens Stammkneipe. Und der war der Auftraggeber, beziehungsweise er war auch für die Diebstähle der Autos verantwortlich. Die Mithilfe von Frau Finkelbein wird ausdrücklich nochmal gelobt. Und es wird zum Abschlusslacher übergeleitet, indem Frau Finke ernannt wird zum Ehrenmitglied von Captain Blitz und seinen Freunden. Und damit ist dieser Fall abgeschlossen.
Kommen wir zu den Kategorien. Welche Fragen sind offen geblieben? Ich habe mich gefragt, wie Jan van Timpen denn überhaupt von den Schrottautos erfährt. Wir wissen ja, Finkelbein und der andere Mann, der keinen Namen hat, hatten Unfälle. Die Autos hatten einen Totalschaden. Wahrscheinlich haben sie einen Abschleppdienst angerufen. So wie ich die Geschichte verstanden habe, hat aber Jan van Timpen selbst keinen Abschleppdienst, sondern in Anführungszeichen nur einen Schrottplatz. Haben die Autos dann irgendwo beim Abschleppdienst rumgestanden und die Besitzer den Abschleppdienst gefragt, was machen wir jetzt damit? Und er hat ihnen mitgeteilt, ich kenne da einen, rufen Sie doch mal bei Jan van Timpen an, der macht Ihnen einen guten Preis.
Ich kann dazu nur sagen, die beiden Male, in denen ich ein Auto mit Totalschaden nach einem Unfall hatte, habe ich mich um den Schrott nicht gekümmert. Das Auto wurde in die Werkstatt geschleppt. Da wurde dann festgestellt, das ist ein Totalschaden, das lohnt sich nicht mehr zu reparieren. Daraufhin habe ich beim Händler meines Vertrauens ein neues Auto gekauft und der hat sich auch darum gekümmert, was aus dem Schrott wird. Das wurde miteinander verrechnet, je nachdem, wie viel da noch zu verwerten war, so wie auch dieser Verkäufer hier, der seinen Unfall auf der B55 hatte. Und ansonsten hat sich dann der Händler um alles Weitere gekümmert. Grundsätzlich könnte ich das wahrscheinlich auch selber machen, könnte beim Schrotthändler vielleicht auch noch einen besseren Preis rausschlagen, als der Händler ihn mir bietet. Der will ja auch noch was daran verdienen. Aber da war mir persönlich der Aufwand einfach viel zu groß. Ich hatte es da lieber, dass ich das einfach alles aus dem Kreuz habe und irgendjemand sich darum kümmert, der das öfter macht.
Dann habe ich mich noch gefragt, wir erfahren ja von Kommissar Meyer, dass Jan van Timpen die Autos ordnungsgemäß hat auf seinen Namen umschreiben lassen. Also die Schrottautos, die er gekauft hat. Wenn er dann die geklauten Autos mit diesen ungefälschten Papieren weiterverkauft, dann steht ja für immer und ewig dort sein Name drin. Und falls irgendwann doch mal jemand feststellt, dass an dem Motorblock irgendwo herumgefeilt wurde und die Fahrgestellnummer geändert wurde, dann kommt man sofort auf Jan van Timpen. Er hinterlässt also eine immer nachvollziehbare Spur. Ist das nicht ziemlich gefährlich für ihn? Der kann doch jetzt eigentlich nicht mehr in Ruhe schlafen.
Und außerdem bezweifle ich es irgendwie, dass das Ändern einer Fahrgestellnummer wirklich einfacher sein soll als das Fälschen von Papieren. Wenn die Fahrgestellnummer auf irgendeiner Plakette im Motorraum angebracht ist, dann kann ich mir das ja noch vorstellen, dass es irgendwie zu machen ist, das auszutauschen. Aber eine Nummer, die ins Blech geprägt ist, dass man die rückstandslos praktisch ausbügelt und stattdessen eine neue reinprägt, das kann ich mir nicht vorstellen. Das wird wirklich mit rausfeilen und daneben neu einprägen gemacht werden müssen. Und diese rausgefeilte Nummer, das muss doch irgendwie sichtbar bleiben. Da stelle ich es mir, wie gesagt, doch einfacher vor, Papiere zu fälschen. Auf der anderen Seite ist aber vielleicht einfach die Entdeckungsgefahr eine andere. Die Papiere werden in jeder Verkehrskontrolle unter die Lupe genommen. Und wer guckt schon jemals nach der eingestanzten Fahrzeugnummer irgendwo hinten im Kofferraum? Das fällt höchstens vielleicht irgendwann bei einer TÜV-Untersuchung auf, wobei ich nicht weiß, ob da danach geguckt wird. Und wenn Jan van Timpen die Autos nach Holland verkauft, da bin ich nicht mal sicher, ob man in Holland auch regelmäßig über den TÜV muss. Insofern ist es vielleicht doch die pragmatischere Herangehensweise.
Und dann habe ich mich noch gefragt, wie die Organisation, die diese Cabrio-Diebstähle macht, aufgezogen ist. Wir wissen ja, es gibt hier den Boss, also den Wirt der Kneipe, der auch Autos stiehlt. Es gibt Jan van Timpen, der die Autos dann nach Holland bringt und die Fahrgestellnummer ändert. Aber wer verkauft sie? Verkauft Jan van Timpen die Autos in Holland? Immerhin hat er einen holländischen Akzent. Oder gibt es dort noch einen Hehler, der das Ganze dann weiterverkauft? Sind das wirklich vollkommen legale, soweit es halt geht, Verkäufe und die machen das ganz öffentlich oder läuft das auch alles so halblegal unter der Hand?
Und ich habe mir schlussendlich noch ein bisschen eine Frage gestellt zum Hintergrund der Kommerzienrätin. Was ist eigentlich aus dem Titelträger, dem Kommerzienrat, geworden? Ich hatte aus dem Hörspiel den Eindruck, dass Frau Finkelbein durchaus rüstig und alleine lebt. Wenn wir davon ausgehen, dass der Titel Kommerzienrat schon vor dem Zweiten Weltkrieg abgeschafft wurde, gehe ich davon aus, dass Frau Finkelbein ihren Kommerzienrat vermutlich mit einem relativ großen Altersunterschied geheiratet hat. Der wird dann wohl schon seit einiger Zeit verstorben sein und sie ist jetzt eine lustige Witwe, die durch die Kinder auch noch auf den Geschmack gekommen ist, doch mal selbst Pfadfinder zu spielen, wie sie sagt. Ich frage mich, ob sie jetzt so eine Art Miss Marple von Duisburg wird und Captain Blitz und seinen Freunden da ein bisschen Konkurrenz macht. Zumindest als Ehrenmitglied von Captain Blitz taucht sie nie wieder auf. Andererseits ist die Sprecherin zwei Folgen später als Gräfin im Gespenst in der Kommode ja doch nochmal im Einsatz gewesen.
Gibt es ähnliche Folgen? Ähnliche Hörspielfolgen habe ich jetzt keine gefunden, aber es gibt eine Fernsehfolge, die ziemlich genau dasselbe beschreibt, nämlich aus der ZDF-Krimiserie Die Rosenheim Cops aus Staffel 14 mit dem seltsamen Titel Der Tote hinter der Mülltonne. Auch dort geht es schlussendlich darum, dass der Mörder Schrottautos kauft, die Papiere bekommt, Autos klaut mit demselben Typ und dann genau dasselbe macht, was Jan van Timpen hier mit seiner Organisation gemacht hat. Allerdings, im Gegensatz zu Captain Blitz, wo wir ja häufig auf dem Schrottplatz waren, wir haben ja das Geräusch der Laufkatze gehört, ist es in dieser Fernsehfolge so, dass man leider nie irgendetwas mit Autos zu tun hat, nie auf einem Schrottplatz ist, sondern 95% der Folge um die falsche Fährte geht. Es wird also sich auf das Opfer konzentriert und wir erfahren erst ganz zum Schluss, dass es irgendetwas mit Autos zu tun hat.
Mein Fazit. Ich mag die Folge. In meinen Augen lebt sie sehr von den Sprechern von Jan van Timpen und Frau Finkelbein. Bernd Stephan, haben wir ja schon gesagt, ist der Haus- und Hofsprecher, der fast in jeder Captain Blitz-Folge eine Nebenrolle hat. Aber offensichtlich macht er das so gut und hat so eine wandelbare Stimme, dass ich ihn nicht wirklich wiedererkannt hätte. Der holländische Akzent ist hier für mich sehr überzeugend. Dazu kommt, dass Jan van Timpen einfach authentisch spricht, was dazu geführt hat, dass ich bei dem Versuch, das Skript abzutippen in der Vorbereitung des Podcasts, manchmal doch arge Probleme hatte, weil es halt einfach durcheinander genuschelt wird mit diesem Autoverkäufer, der auch die ganze Zeit irgendwas improvisiert oder zumindest hört es sich so an, als ob der nicht stur ein Skript vorliest. Das ist also wirklich eine sehr lebendige Gesprächsführung, da haben die Sprecher einen guten Job gemacht. Der Fall ist ziemlich geradlinig, so wahnsinnig viel passiert eigentlich gar nicht. Es gibt Szenen, die in einem Satz zusammenzufassen wären, weil genau eine Information übertragen wird. Aber das macht überhaupt nichts. Es ist einfach atmosphärisch umgesetzt. Es gibt viel Geplänkel und gute Sprüche in der Folge. Sie macht mir immer noch Spaß. Von mir aus kriegt sie einen Daumen hoch.
Mein Fazit. Mir gefällt in der Folge auch die Dynamik der Szenen. Es sind Szenen, bei denen es nicht nur darum geht, eine gewisse Information dem Hörer beizubringen, sondern es geht auch darum, wie man die Information rüberbringt. Wenn ich selber versuche, so ein bisschen zu schreiben, dann konzentriere ich mich eher darauf, die Informationen rüberzubringen und vergesse oftmals das Drumherum. Das hat die Serie und insbesondere diese Folge hier aber sehr gut gemacht. Also man ist immer mit Captain Blitz dabei und es ist so eine Art Tonspur eines Films, könnte man fast sagen. Also es ist wirklich gut geschauspielert. Es sind keine abgelesenen Sätze. Man hat den Eindruck, den Leuten, die gerade etwas sagen, passiert das auch wirklich. Was mir generell ja immer gut gefällt bei den Captain Blitz-Folgen ist, dass es so gut wie keine Musik gibt. Es gibt auch hier diese kurzen, sagen wir mal, Trommeltrenner. Das heißt, es geht zackig weiter in die nächste Szene. Führt dann auch dazu, dass wir nur zu diesen ungefähr 35 Minuten kommen. Allerdings wird alles erzählt, was man für einen unterhaltsamen, ich will nicht sagen spannenden, aber für einen unterhaltsamen Fall braucht. Es fehlt nichts, wir kriegen alles erzählt. Man kann dem Ganzen dann also, wenn man ein bisschen aufpasst, auch gut folgen. Ich höre die Folge auch recht gerne. Ich würde sie bei mir im oberen Drittel verorten. Also von mir gibt es ein wohlwollendes Neutral. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch uns zu verabschieden. Der Themenblock Identitätsdiebstahl ist damit abgeschlossen. Und im nächsten Monat starten wir einen neuen. Es wird diesmal um Gemälde gehen, beziehungsweise darum, wie man mit oder durch Gemälde Geld verdienen kann. Wir starten mit einer Folge der 5 Freunde. Bis in 4 Wochen.